Bei uns gehört offenbar der Mensch nicht oder nicht mehr zum Beuteschema. Das mag vor Jahrhunderten anders gewesen sein, unter ganz anderen Voraussetzungen. Aber heutzutage kann der Wolf grundsätzlich als absolut ungefährlich eingestuft werden. Und ja, ich empfehle, wenn man mal das Glück hat, so einen Wolf zu sehen, auch auf nahe Distanz, dass man die Beobachtung genießt.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke.
Dann an dieser Stelle wieder mal ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass du dabei bist, lieber Thomas, obwohl du jetzt eine Woche, schon länger als eine Woche fast krank bist, aber auf einem guten Wege der Genesung. Wir versammeln uns hier und heute zur gewohnten Stunde. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, auch von mir hier aus dem Norden ein herzliches Hallo an dich, liebe Sabine, in Berlin, aber auch an unsere Zuhörer. Ja, auf uns wartet auch heute wieder eine spannende Folge, denn wir haben wieder einen Experten eingeladen, liebe Sabine.
Ja, wir begrüßen heute einen Experten, der uns seine faszinierenden Einblicke in die geheime Welt der Wölfe geben wird.
Und er ist ja auch Buchautor, Biologe, Zoologe und ehemaliger Direktor des Schweizerischen Nationalparks. Sabine, hast du gewusst, dass der Schweizerische Nationalpark in der europäischen Naturschutzszene sozusagen eine, ja, wie kann man sagen, eine Pionierrolle gespielt hat?
Wusste ich nicht.
Sein Gründungsjahr liegt im Jahr 1914 und er ist der älteste Nationalpark der Alpen und gleichzeitig das einzige Wildnisgebiet mit höchstem Schutzstatus. Ich finde das sehr beeindruckend und wer nicht weiß, wo der Schweizerische Nationalpark sich befindet. Dieser befindet sich im Kanton Graubünden in der östlichsten Ecke der Schweiz. Wer die Karte so vor sich liegen hat oder vor sich vor Augen hat, also an der Grenze zu Italien, und er umfasst ungefähr eine Fläche von 170 Quadratkilometern. Das ist gigantisch. Das ist in etwa die Größe des Fürstentums Liechtenstein.
Wahnsinn. Ja?
Finde ich spannend, und dass man es geschafft hat, so ein großes Gebiet unter Schutz zu stellen. Das sind so Dinge, die ich mir hier auch für Deutschland vorstelle, aber eben die hier in Deutschland nirgendwo denkbar sind.
Was muss das für ein erhabenes Gefühl sein, wenn man von so einem großen Nationalpark, von so einem bedeutenden Nationalpark der Chef ist? Heinrich Haller war das viele, viele Jahre bis 2019. Heute ist er unser Gast. Und ich sage gleich vorweg, wir sprechen natürlich über sein Buch, was in den letzten Tagen erschienen ist. Der Wolf, ein Grenzgänger zwischen Natur und Kultur. Ein Exemplar werden wir heute davon verlosen. Es gibt am Ende dieser Folge eine Frage. Dafür müsst ihr die ganze Folge angehört haben. Und wenn ihr dann die Antwort kennt, könnt ihr uns die per Mail schicken. Und wir losen dann am 11. April den Gewinner, die Gewinnerin aus. Also bleibt schön am Ball und hört vor allen Dingen gut zu.
Ja, genau. Herzlich willkommen, Herr Haller.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Haller, auch von mir ein herzliches Willkommen. Sie haben schon immer eine Schwäche für Wölfe gehabt, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Welche Bedeutung hat denn der Wolf für Sie persönlich?
Ja, eben eine große, und zwar nicht nur der Wolf, sondern mir haben es die übergeordneten Beutegreifer angetan. Und ich habe mich ein Leben lang mit diesen Tieren beschäftigt, vor allen Dingen mit dem Steinadler sehr lange Zeit, dann aber auch mit Luchsen, mit Uhus, und da passt der Wolf natürlich perfekt mit hinein. Mehr noch, er ist ja eigentlich eine Schlüsselart. Und da möchte ich gleich noch anfügen, was mich als Wildbiologe natürlich da auch besonders fasziniert. Das ist die Frage zur Biodiversität. Diese Rückkehr des Wolfs ist natürlich ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Und zwar nicht nur, weil er jetzt wieder da ist, sondern weil er seine Wirkungen entfalten kann. Und häufig wird ja Biodiversität mit Artenvielfalt gleichgeschaltet, aber das ist unvollständig. Zur Biodiversität gehört auch die Vielfalt der Lebensräume, der Gene und vor allen Dingen auch die Interaktionen in diesen Lebensräumen. Mhm. Und da spielt der Wolf eine ganz zentrale Rolle als übergeordneter Beutegreifer. Er bringt die Räuber-Beute-Beziehungen bei Großtieren wieder in Gang, und das ist etwas ganz Wesentliches. Und dazu kommt ja natürlich, dass der Wolf ein sehr schönes Tier ist.
Faszinierend,
und,
ja.
Genau, er weckt in mir natürlich besondere Gefühle als Naturfreund, das ist klar.
Es ist tatsächlich so, dass es gibt Menschen, bei denen weckt der Wolf Gefühle, bei mir auch, ich glaube bei dir auch, Thomas. Und dann gibt es Menschen, ja, die lässt der Wolf völlig kalt. Aber bei mir ist das auch so. Ich habe ganz besondere Gefühle, die ich sonst so gar nicht bei mir kenne, wenn ich Wölfe sehe, vor allem wenn ich sie vor mir sehe. Es ist faszinierend, wirklich.
Ja, vielleicht ist es eine gewisse Gemeinsamkeit mit uns Menschen, ja, die Wölfe eben mit uns teilen.
Das kann sein.
Oder da natürlich eben auch diese wichtige Bedeutung in den Lebensräumen, wo die Wölfe vorkommen, das ist ja bei den Menschen genau gleich und das mag eine besondere Wirkung entfalten.
Ich habe das Gefühl, dass wir hier in Deutschland die Wertigkeit des Wolfes für unsere Ökosysteme noch gar nicht so bewerten können, weil wir so einen großen Nutzungsdruck bei uns haben. Das heißt, die Auswirkungen von Wolf, die Räuber-Beute-Beziehungen, die können wir hier in Deutschland noch gar nicht so bewerten, weil wir eben diese Konkurrenzverhalten haben mit dem zweibeinigen Jäger, so genannt, ja. Also der Jagddruck ist bei uns in den Wäldern, in den Fluren sehr, sehr stark. Und die forstliche Nutzung in den Wäldern, das heißt, den Wolf wirklich zu bewerten, gelingt hier uns in Deutschland noch gar nicht. Aber in einem Nationalpark wie in der Schweiz gelingt das, glaube ich, schon eher. 170 Quadratkilometer groß. Wir haben schon geschwärmt mit Sabine, Herr Haller, über den schweizerischen Nationalpark. Können Sie da noch mal was zu sagen? Das ist ja eine extreme Größe. Und ich glaube, da kann man Wölfe auch ganz anders in ihrem Tun bewerten, wie wir das hier in Deutschland können.
Der Nationalpark, der Schweizerische, ist eben gar nicht so groß. Gerade im Zusammenhang mit dem Wolf nicht, weil diese 170 Quadratkilometer auch Gelände in höheren alpinen Räumen, das genügt ja nicht mal einem Wolfsrudel. Und das heißt, dass wenn Wölfe bei uns im Odenpassgebiet leben, eben im Nationalpark, dann leben sie gleichzeitig auch außerhalb dieses Schutzgebiets. Mhm. Und dort haben wir natürlich die gleichen Probleme wie in anderen Kulturlandschaften, weil da eben der Nutzungsdruck recht groß ist. Ich möchte da allerdings weniger von den Jägern sprechen, sondern vielmehr von der Landwirtschaft, weil da können Wölfe natürlich durchaus auch Schäden anrichten und das muss man in den Griff bekommen. Mhm. Natürlich, der Nationalpark, der kann mit dazu beitragen, um ein Grundverständnis für Ökologie zu vermitteln. Aber wenn es dann natürlich um Schadwirkungen geht, sind dann alle diese Bestrebungen natürlich nicht ganz so einfach.
Herr Haller, die Rückkehr der Wölfe, rückblickend für Sie jetzt persönlich betrachtet, haben Sie sich das vor 30 Jahren genauso vorstellen können?
Vor 30 Jahren vielleicht schon. Das war nämlich genau das Jahr 1995, als der erste Wolf in der Schweiz nachgewiesen worden ist. Also der erste Wolf in der neueren Zeit. Und man weiß ja, dass Wölfe sehr dynamisch sind in ihrer Bestandsentwicklung. Und da konnte man sich schon vorstellen, dass das ziemlich intensiv, dynamisch weitergeht. Zumal ja vorgängig dann in den französisch-italienischen Westalpen Wölfe eben sehr rasch Fuß gefasst haben. Aber vor 40 Jahren, als der Übertritt des Wolfs vom Apennin in die Alpen noch nicht vonstatten gegangen war, da war es natürlich eigentlich Utopie, sich diese heutigen Verhältnisse vorzustellen.
Können Sie uns kurz erklären, wie es dann vor 30 Jahren dazu kam, dass die Wölfe zurückgekehrt sind? Bei uns in Deutschland wissen wir das ganz genau, die Mauer ist gefallen und da haben sich dann die Beutegreifer von Ost nach West wieder mehr verteilt und auch zu uns. Was war bei Ihnen da der Anlass?
Ja, wir haben da verschiedene Teilpopulationen. Also Deutschland ist vor allen Dingen von Osten her besiedelt worden und der Alpenraum von Süden her aus dem Apennin. Und dort haben in den 1970er Jahren noch etwa 100 Wölfe überlebt. Die wurden dann von den italienischen Behörden unter Schutz gestellt. Und daraufhin haben sich die Wölfe im Apennin, also im Großraum von Rom und so weiter, haben sich rasch erholt. Das vor allen Dingen auch deswegen, weil gleichzeitig auch sich die Huftierbestände, die Bestände der wild lebenden Huftiere, erholt haben und das bot dem Wolf eine entsprechende Nahrungsgrundlage. Und er hat dann bis in die 80er Jahre praktisch den ganzen Apennin wild besiedelt.
Ah, okay.
Und dann erfolgte etwa Mitte der 80er Jahre der erste Übertritt vom ligurischen Apennin nördlich von Genua dann in die italienisch-französischen Westalpen. Und dort sind die Wölfe auf hervorragende Lebensräume gestoßen. eben Alpenraum, nicht so dicht besiedelt und vor allen Dingen sehr viel Nahrung in Form von wildlebenden Huftieren, von Gämsen, von Rehen, von zum Teil auch wieder Rothirschen. Und als Folge dessen haben sich dann die Wölfe nordwärts über den gesamten Alpenraum ausgebreitet, vor allen Dingen eben aus dieser italienischen Population. Aber da Wölfe sehr weit wandern, haben wir inzwischen also auch Nachweise von Wölfen aus dem Balkan, vor allem aus dem Dinarischen Gebirge in den Alpen. Und selbst aus ihrer polnisch-deutschen Flachlandpopulation sind Wölfe in die Alpen vorgedrungen.
Ja, Wahnsinn. Also 30 Jahre gibt es jetzt wieder Wölfe in der Schweiz. Wann haben Sie Ihren ersten Wolf gesehen? Und vor allen Dingen, wie viele waren es seither? Das ist unsere Standardfrage an alle, die mit Wölfen zu tun haben.
Also den ersten Wolf in den Alpen habe ich im Jahre 2017, wenn es mir recht ist, gesehen. Das dauerte eine Weile nach diesem ersten Nachweis, eben 1995. Und der Grund liegt darin, dass ich gerade am entgegengesetzten Ende der Schweiz wohne, als eben diese Eingangspforte von den italienischen und französischen Westalpen. Zuerst kam der Wolf Richtung Wallis voran, wurde dort wirklich nicht willkommen geheißen. Daraufhin hat sich die Bestandsentwicklung eher verlangsamt und wir hatten dann im Jahr 2012 die erste Fortpflanzung in unserem Land, und zwar eben nicht im Westen, wo eben die Eingangspforte ist, sondern ganz im Osten. Das spricht eigentlich Bände für die Akzeptanz dieses Tieres in verschiedenen Landesteilen. Und als Folge dessen dann Graubünden wieder besiedelt, ist dann der Wolf dann auch Richtung Engadin und damit Richtung Schweizerischer Nationalpark vorgedrungen. Und da hatte ich das Glück, dann ziemlich früh diesen ersten Wolf, der hier sesshaft geworden ist, zu sehen. Und ich habe ihn dann in der Folge intensiver verfolgt und also beobachtet, meine ich, und habe ihn dann mehrfach gesehen und auch fotografisch dokumentiert.
Seither waren Sie unzählige Male draußen, haben Tage und Nächte in der Natur verbracht. Können Sie uns Tipps geben aus Ihrer langjährigen Felderfahrung, wie man die Chance, einen Wolf zu sehen, erhöht? Wie gehen Sie da persönlich vor? Weil diese Frage stellen wir uns alle, die wir die Wölfe so selten sehen. Ich voran, ich habe ja erst einmal in meinem Leben wilde Wölfe gesehen. Wir brauchen jetzt von Ihnen unmittelbar die Tipps dafür.
Ja, diesen einen Tipp gibt es nicht. Also es ist so, dass das Beobachten von Wölfen kommt eigentlich einer Lotterie gleich.
Tatsächlich, ja.
Wenn viele Leute verstreut unterwegs sind, dann gibt es immer Einzelpersonen, die das Glück haben, einen Wolf zu sehen, aber selbst ist man eben meistens nicht in dieser Situation. Also bleibt nichts anderes, als sehr häufig unterwegs zu sein, im Wolfsgebiet, am frühen Morgen oder am Abend, auch spät. Und da kann quasi die Geduld dann das Glück provozieren. Wenn man da hunderte Male unterwegs ist im richtigen Gebiet, dann hat man schon die Chance, dann hin und wieder mal eben einen zu sehen.
Geht es Ihnen dann, Herr Haller, was fühlen Sie, was macht das mit Ihnen, wenn Sie einen Wolf sehen?
Ja, das durchfährt mich natürlich. Ich bin da wie elektrisiert, also wenn dann das Objekt der Begierde vor einem steht. Ja, das ist also wirklich dann schon etwas ganz Spezielles, weil es eben so selten ist. Und ja, diesen Augenblick, den genieße ich natürlich zutiefst und werde aber dann sehr schnell auch ganz ruhig und will ja auch das Tier beobachten und fotografieren. Und da muss man natürlich dann das Richtige tun in diesen kurzen Momenten, wo wir eben da quasi Auge in Auge gegenüberstehen. Und ja, sind einfach unvergessliche Erlebnisse, das ist klar. Ich kann mich an jede Wolfsbeobachtung erinnern.
Haben Sie jemals im Angesicht eines Wolfes sowas wie Angst gehabt, was ja hier immer wieder kolportiert wird, dass die Menschen vor Furcht erstarren, wenn sie einem Wolf gegenüberstehen? Hatten Sie solche Gefühle, ganz ehrlich, auch schon mal?
Nein, nicht im Entferntesten. Also da hat natürlich die Überraschung, die ja immer mit dieser Beobachtung verbunden ist, hat überwogen. Und natürlich die Faszination, jetzt da wirklich quasi, ja, wenn man so sagen will, am Ziel angekommen zu sein. Also nein, Angst auf keine Art und Weise. Also es ist auch so, dass sich die Wölfe dann meistens, wenn sie mich überhaupt erkannt haben, wegbewegt haben, aber keinesfalls fluchtartig. Es sind ja keine Fluchttiere, nein, wie Rothirsche beispielsweise, sondern sie traben dann so, ja, mehr oder weniger rasch dann davon, in eine andere Richtung. Nein, ich hatte schon Angst wegen Hunden, und zwar also massiv. Ich bin begeisterter Langstreckenläufer und das ist quasi eine gewisse Gefährdung gegenüber Hunden und ich bin auch schon gebissen worden.
Von ganz normalen also Haushunden, schon, Familienhunden oder waren das Erdenschutzhunde?
Ja, nein, normale Haushunde.
Die Sie dann als Jogger gejagt haben, als Läufer gejagt haben?
Ja, ja, also wirklich auf massivste bin ich schon bedroht worden, selten zwar, aber also das bleibt mir dann in nachhaltiger Erinnerung. Oder einmal in Tibet, da war ich von einem Hunderudel umringt und ich wusste natürlich nicht wegen der Übertragungsgefahr durch Tollwut und das war also wirklich auch eine sehr gefährliche Situation.
Wie sind Sie da rausgekommen, wenn ich das kurz fragen darf?
Ja, es war etwa 2-3 Minuten lang bin ich da diesen Hunden gegenübergestanden. Das heißt, sie haben mich sogar umringt, also umso gefährlicher war das. Ich habe mich dann zu wehren versucht mit meinem Stativ, das ich in Händen hielt. Aber das ist also nur bedingt gelungen. Die Wölfe haben sehr, sehr laut gebellt.
Die Hunde?
Und, Entschuldigung, ja.
Das müssen wir.
Die Hunde haben sehr laut gebellt.
Da legen wir großen Wert drauf, dann, auf die Unterscheidung.
Ja, absolut, obwohl es ja da viele Verwandtschaften gibt. Aber nein, die Hunde haben sehr laut gebellt. Und da hat dann der Hundebesitzer in einem nahen Gehöft die Tiere zurückgepfiffen.
Okay, ja, von Hunden geht natürlich deutlich größere Gefahr aus. Thomas, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja so, auch hier in Deutschland sind Tausende von Wolfsbegegnungen dokumentiert, die im Prinzip immer wieder nach dem gleichen Schema ablaufen. Trotzdem werden Wolfsbegegnungen immer wieder sehr diskutiert und es wird immer wieder damit gehadert, dass der Wolf keine Scheu mehr hätte, dass man dem Wolf Respekt beibringen müsste, weil einfach die Menschen viel zu wenig vom Wolf, von seiner Biologie, von seinem Verhalten wissen. Herr Haller, vielleicht können Sie auch noch mal was dazu sagen, warum der Wolf erstmal stehen bleibt, die Situation prüft. Aus Ihrer Sicht, was geben Sie Menschen mit auf den Weg, wenn Sie auf einen Wolf treffen?
Also grundsätzlich möchte ich schon sagen, oder, dass einen gewissen Respekt, der ist durchaus angebracht, weil der Wolf natürlich als wehrhafter Beutegreifer in der Lage ist, größere Beutetiere zu töten. Nur bei uns gehört offenbar der Mensch nicht oder nicht mehr zum Beuteschema. Das mag vor Jahrhunderten anders gewesen sein, unter ganz anderen Voraussetzungen. Aber heutzutage kann der Wolf grundsätzlich als absolut ungefährlich eingestuft werden. Und ja, ich empfehle, wenn man mal das Glück hat, so einen Wolf zu sehen, auch auf nahe Distanz, dass man die Beobachtung genießt, dass man sich vielleicht nicht sehr hastig bewegt oder gar davonrennt oder so. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man Angst ausdrückt, sondern dass man mit dem nötigen Respekt, allenfalls ruhig sprechend, wenn nötig, sich auch etwas zurückzieht. Aber diese Situation wird kaum je vorkommen, weil Wölfe suchen das Weite, wenn sie merken, dass Menschen in der Nähe sind.
Es ist so, dass hier bei uns momentan wirklich jede Wolfssichtung medial ausgeschlachtet wird, um Angst und Panik zu schüren. Auch Situationen, die man später dann bewertet, wenn man die Videos sich anguckt oder so, dass die völlig ungefährlich waren, die werden alle ausgenutzt, um Panik und Angst zu machen.
Ja, wir leben nicht mehr in einer faktenbasierten Gesellschaft. Das macht mir ganz große Sorgen.
Uns auch, allerdings. Herr Haller, Sie sind seit 2019 im Ruhestand, aber immer noch mehr in der Natur unterwegs als zu Hause. Ihre Tochter Ursina hat Ihnen einen sehr persönlichen und liebevollen Beitrag im Magazin gewidmet. Das ist eine renommierte Wochenendbeilage von 4 großen Schweizer Tageszeitungen. Was ist da der Hintergrund?
Ja, meine Tochter hat mir die Freude gemacht, dass sie sich in mein Thema vertieft hat. Und dazu hat sie genau zur richtigen Zeit noch auf dieses neue Buch hingewiesen. Das war natürlich eine sehr schöne Situation. Gleichzeitig hat sie natürlich auch davon profitiert, dass sie durch mich ja einen integralen Einblick in diese viel diskutierte Thematik gewinnen konnte, ja schon darauf vorbereitet war, weil wir ja eine Familie sind. Ob ich dann mehr in der Natur draußen bin als zu Hause, über das kann man streiten, ob man da die Nacht noch dazu nimmt oder nicht. Vieles gebietet auch etwas die Dramaturgie eines solchen Berichtes, aber Tatsache war natürlich, dass ich sehr intensiv unterwegs war, gerade für den Wolf. Aber das ist auch nötig, weil wenn man das nicht macht, dann hat man eben gar keine Chance.
Also Ihre Tochter ist quasi einen ganzen langen Tag mit Ihnen rausgegangen. Ist das eher eine Ausnahme oder die Regel, dass Ihre Kinder Sie da draußen in der Natur begleiten?
Ja, es ist heute eher die Ausnahme natürlich, aber es kommt vor, also hin und wieder, sogar ziemlich regelmäßig. Aber die Kinder von mir, 3 an der Zahl, die sind mittlerweile 35 bis 42 Jahre alt. Die haben natürlich ihre eigenen Lebensentwürfe und das ist auch gut so. Und von daher also verstehen wir uns bestens und haben die Natur als gemeinsames Interesse, aber jede Person natürlich in einer individuellen Form.
Eine Frage, die mich jetzt als Mutter ganz speziell interessiert. Hatten Sie niemals das Gefühl, als Ihre Kinder noch kleiner waren, zu Hause die wichtigsten Dinge zu verpassen, so oft wie Sie draußen waren?
Nein, nicht wirklich. Ich war zwar viel weg, aber ich kam ja auch entsprechend häufig nach Hause. Und ich habe in späteren Jahren aufgeholt. Also by the way, wenn ich jetzt Bergführer geworden wäre oder Pilot, dann wäre ich auch oftmals nicht zu Hause gewesen. Also das bringen solche Berufe einfach mit sich.
Ja, wir gehen davon aus, dass Sie auf jeden Fall eine naturbegeisterte Familie sind. Ich würde gerne auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Der Wolf, ein Grenzgänger zwischen Natur und Kultur. Das ist ja kürzlich erschienen und wir alle wissen, was Grenzgänger sind. Also unter uns Menschen sind das also Menschen, die in dem einen Land leben, in das andere Land wechseln, da arbeiten, vielleicht auch mehr Geld verdienen. Sie schreiben vom Wolf als Grenzgänger. Was hat Sie dazu bewogen, ein Buch über den Wolf zu schreiben und den Wolf hier als Grenzgänger zu bezeichnen?
Ich sehe den Begriff Grenzgänger in einem etwas umfassenden Rahmen und vor allem nicht so nur auf den Menschen bezogen. Es geht mir darum zu zeigen, dass Wölfe nicht nur Tiere der Wildnis sind. Schon auch, beispielsweise in Sibirien oder in Alaska. Aber Wölfe haben ja ein riesiges Verbreitungsgebiet. Sie waren ehemals wahrscheinlich die am weitesten verbreitete Landsäugetierart der Welt. Und das heißt mit anderen Worten, dass Wölfe eben neben der Wildnis vor allem auch in Kulturlandschaften vorkommen, wo Menschen wirken, arbeiten, das Gebiet gestalten. Und da gibt es eben die oftmals diskutierten Konflikte zwischen Wölfen und Menschen. Und bei uns in Mitteleuropa, einschließlich des Alpenraums, da sind ja überall in Kulturlandschaften, von ganz wenigen, eben viel zu kleinen Wildnisinseln abgesehen. Und das hat mich fasziniert, dieses Wechselspiel. Einerseits die Zuordnung des Wolfes zur Wildnis, das ist aber eher so die romantische Dimension. Und andererseits eben die Existenz des Wolfes in der Kulturlandschaft, die Üblichkeit heute in Europa. Und deswegen hat sich da dieser Titel ergeben, diese Verbindung zwischen Natur und Kultur, dieses Wechseln zwischen diesen beiden Lebensräumen, die ja nicht so klar abgegrenzt sind, das ist ein zentraler Inhalt für dieses Buch.
Und welche Botschaft möchten Sie damit vermitteln?
Ich möchte damit ausdrücken, dass der Wolf auch zur Kulturlandschaft gehört und dass man mit den nötigen Vorkehrungen durchaus in der Lage ist, in dieser Kulturlandschaft mit dem Wolf vernünftig zusammenzuleben.
Wie lange haben Sie an diesem großen Werk gearbeitet? Ich sage deshalb großes Werk, das ist es haptisch zum einen, weil es wirklich groß und sehr schwer ist und sehr, sehr viele Seiten hat und zum anderen aber auch sehr inhaltsstark ist, weil Sie tatsächlich alle Aspekte des Zusammenlebens mit dem Wolf beleuchten. Aber wie lange arbeitet man an sowas?
Für die konkrete Bearbeitung des Buches habe ich etwa 3 Jahre aufgewendet. Aber ich durfte eben auf Erfahrungen von früher zählen, auch im Zusammenhang mit anderen Großraubtieren. Und da habe ich beispielsweise eine Bildserie auch in das Buch mit aufnehmen können, die mir sehr viel bedeutet, aus Tibet, wo ich im Jahre 2006 eine Wolfshöhle gefunden habe. Rekordartig hoch, auf 5360 Meter über Meer. Und dieses Erlebnis damals, absolut entlegen. Ja, man kann sagen, in der Wildnis und trotzdem, weil Tibet häufig auch von Nomaden genutzt wird, eben auch Kulturlandschaft. Und das war wirklich eine einzigartige Sache, die ja so in mir natürlich eine besondere Begeisterung für den Wolf auch ausgelöst oder verstärkt hat. Und als dann die Wölfe ins Engadin und in den Nationalpark vorgedrungen sind, war natürlich eben die Idee, auch was zu machen mit dieser Art. Und da war eben diese damalige Beobachtung in Tibet quasi so eine Grundlage. Also immerhin auf diese eine Erfahrung konnte ich schon mal aufbauen. Ja, einerseits spielen diese Erfahrungen mit, aber andererseits bin ich jetzt wirklich 3 Jahre lang, man kann sagen vollamtlich, ja, als Pensionist bin ich da unterwegs gewesen, um die Inhalte für dieses Buch zusammenzukriegen. Einerseits faktisch, was die Informationen anbelangt, aber andererseits auch fotografisch. Ich bin ein begeisterter Wildtierfotograf und habe in diesem Buch diese beiden Eigenschaften, Wildbiologie und Wildtierfotografie, miteinander vereint. Und der Schwerpunkt war sicherlich in den Alpen, weil ich ja hier lebe und hier natürlich am meisten Zeit aufwenden kann. Aber es war mir dann wichtig für dieses Buch, auch Erfahrungen aus anderen Teilen dieses eben sehr großen Verbreitungsgebietes des Wolfes dann in das Buch zu integrieren.
Also wirklich sehr, sehr spannend und jedem nur anzuraten, dieses Werk. Was war denn bei der Entstehungsgeschichte besonders herausfordernd für Sie? Ist es bestimmt nicht alles so glatt gelaufen, oder?
Ja, das läuft nie bei einem Projekt alles glatt. Es brauchte eben relativ lange, bis ich dann zum nötigen Bildmaterial kam, vor allen Dingen eben auch aus hiesigen Landen, wo es besonders schwierig ist, Wölfe zu sehen. Es gibt andere Gebiete, wo man relativ leicht Wölfe sehen kann, zum Beispiel in Finnland oder so. Dort gibt es auch entsprechend vorbereitete Verstecke, die man mieten kann und wo dann Wölfe ja relativ leicht zu beobachten sind. Oder auch in Amerika kann man Wölfe, wenn auch auf große Distanz, regelmäßig beobachten, aber die Verhältnisse bei uns und im Apennin sind dann eben ganz anders. Diese Wölfe hier, die sind ja auch sehr lange sehr intensiv verfolgt worden. Ich gehe davon aus, dass sich auch in ihrer Genetik das als Anpassung niedergeschlagen hat, dass sie sehr vorsichtig sind, sich eben nicht blicken lassen. Und umso schwieriger ist es eben, zum nötigen Bildmaterial zu kommen. Und das war eine Herausforderung, selbstverständlich. Ich bin, wenn es mir recht ist, einmal 135 Tage unterwegs gewesen, um Wölfe zu sehen, hier in den Alpen, und habe keinen gesehen. Aber es gab dann später wieder Phasen, wo ich dann regelmäßig dann den Anblick genießen durfte. Also man muss einfach wirklich da einen langen Atem haben.
Und Geduld.
Herr Haller, das Buch bildet ja im Prinzip das Leben von Wölfen ab, den Umgang mit ihnen und die daraus entstehenden Probleme. Wird der Leser dann auch Lösungen vorfinden? Also schlagen Sie pragmatische Lösungen vor, wie man umgeht mit Wölfen, wie man sich darauf einstellt? Also Stichwort Herdenschutz, ist das ein Thema?
Das ist genau das zentrale Wort, das eigentlich der wichtigste Begriff ist für dieses Buch, der Herdenschutz. Das ist das A und O, um eben in dieser Kulturlandschaft, und wir haben eigentlich auf unserer Erde vorwiegend Kulturlandschaften, kaum irgendwo wirklich unberührte Wildnis. Und das heißt, dass für den Umgang mit Wölfen generell der Herdenschutz von absolut zentraler Bedeutung ist. Und ich versuche in diesem Buch von verschiedenen Seiten her, das wirklich klar zu machen, dass man die absolute Priorität darauf hinsetzen soll. Und da war es eben auch sehr wichtig, diese Besuche zu machen in anderen Verbreitungsgebieten des Wolfs, wo eben auch Kleinvieh gehalten wird. Und das waren Gebiete, wo Wölfe immer existiert haben. Also die Erfahrung im Umgang mit den Wölfen ist dort nie verloren gegangen, ganz im Gegensatz eben zum Alpenraum oder zu Deutschland. Und das ist natürlich ein Wissen, das es unbedingt aufzunehmen gilt. Und dort in diesen Gebieten ist überall der Herdenschutz von zentraler Bedeutung. Also ohne das geht's einfach nicht. Und von daher kann man die Bedeutung dieser Maßnahme nicht genug betonen. Da geht es also um Hirten, um Hunde und um Zäune.
Also ein ganz klarer Appell von Ihrer Seite. Jetzt natürlich die Frage, inwieweit wird Ihrem Rat denn auch politisch in der Schweiz gefolgt? Immerhin sind Sie Wissenschaftler, Sie sind sehr erfahren. Sie haben als Direktor den Schweizerischen Nationalpark geleitet. Also Ihnen müsste man doch eigentlich glauben und Ihnen müsste man Gehör schenken. Inwieweit ist das in der Schweizer Politik eingeflossen, was Sie erforscht und erlebt haben?
Ja, die Frage ist immer, wie weit Expertise in die Politik eingebunden wird. Und da möchte ich doch bescheiden sein und sagen, also dass es zahlreiche andere Personen gibt, die sich noch länger mit Wölfen beschäftigt haben als ich. Aber beruhigenderweise sagen die alle dasselbe. Eben Stichwort Herdenschutz als zentrale Maßnahme. Und das wird in unserem Land, wird das ja umgesetzt, aber nicht meines Erachtens mit der nötigen Konsequenz. Anfänglich hat man sehr stark auf diesen Herdenschutz gesetzt und auch entsprechende staatliche Leistungen dafür zur Verfügung gestellt. Das ist eigentlich sehr lobenswert. Aber jetzt in jüngerer Zeit, auch verbunden mit einem politischen Wechsel in der Landesregierung, hat man jetzt flächendeckenden Abschüsse, quasi die Regulierung der Wölfe in den Vordergrund gerückt. Und das ist für mich die falsche Maßnahme. Also es wird zwar nach wie vor gesagt, Herdenschutz sei prioritär, aber wenn man natürlich einen so starken Fokus auf die Abschüsse legt, dann gerät eben der Herdenschutz in den Hintergrund. Und das ist für mich und für viele andere auch das absolut falsche Signal.
Der Herdenschutz in der Schweiz, in den alpinen Regionen, wird ja vielfach als eine Zumutung für die Almhirten dargestellt oder als gar unmöglich. Was sagen Sie den Politikern, wenn die mit solchen Argumenten kommen?
Das ist eine Abwehrreaktion, die in vielen Fällen einfach nicht stimmt. Man kann durchaus im Alpenraum Herden schützen. Ich habe selber mit verschiedenen Hirtinnen und Hirtinnen sehr freundschaftlichen Kontakt sogar aufnehmen können. Und ich stelle fest, dass dort an der Front, wo es wirklich um den Schutz der Tiere geht, mit dem Wolf durchaus sind Verhältnisse, wo man mit den Leuten sprechen kann. Schwieriger wird's mit den Tierbesitzern und noch schwieriger oftmals mit gewissen, selbstverständlich nicht mit allen Politikern. Also da muss man wirklich sehen, dass es gibt so einen gewissen Gradienten, was so die Zuneigung zum Thema Herdenschutz anbelangt. Aber selbstverständlich, also die Aufwendungen sind groß, aber wir sollten in Mitteleuropa und insbesondere in der Schweiz genügend Mittel haben, um diese Aufwendungen auch zu entschädigen. Ich habe ausgerechnet, dass ein konsequenter Herdenschutz in den Alpen, in den Schweizer Alpen, sich im Promillebereich bewegen würde für all die Aufwendungen der öffentlichen Hand für die Landwirtschaft. Ich finde es sehr richtig, dass die Landwirtschaft staatlich gestützt wird. Das ist sehr wichtig, weil sonst hätte sie keine Zukunft und wir brauchen sie. Wir brauchen ja alle die feinen Nahrungsmittel und so weiter. Da bin ich voll dafür. Aber in diesem Set sollte eben auch der Herdenschutz Platz finden. Und da gibt es viele Diskussionen, die eben in eine andere Richtung weisen.
Ja, ganz lieben Dank für dieses tolle Statement. Herr Haller, Ihr letztes Buch handelte aber von Raben. Und das ist ja nun wirklich eine faszinierende Vogelart, hochintelligent. Und wir wissen ja von der Symbiose auch zwischen Raben und Wölfen. Und Sie haben sich dem bestimmt auch gewidmet. Sehen Sie da Parallelen zwischen Wölfen und Raben in Ihrer Beziehung zum Menschen? Wollen wir da mal kurz eintauchen, weil da gibt es ja ganz faszinierende Geschichten von Raben selbst, von Raben und Wölfen und eben auch in der Beziehung mit Menschen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich glaube, da haben Sie mit ganz viel Herzblut geschrieben.
Ja, es gibt in der Tat viele Gemeinsamkeiten zwischen Wölfen, Kolkraben und auch Menschen. Und für mich im Vordergrund steht das Leben als Allrounder. Wölfe sind gerade im Vergleich zu Katzen weniger gute Jäger, wenn sie nicht im Kollektiv jagen können. Sie sind eben mehr Allrounder. Sie sind nicht absolut obligatorische Fleischfresser. Wölfe jagen aber im Kollektiv und deswegen sehr effizient, aber eben nicht als Einzeltier. Und das gründet auf ihr Sozialverhalten. Und mit Sozialverhalten verbunden sind oftmals kognitive Leistungen. Und da haben wir natürlich diese Gemeinsamkeit zwischen Wölfen, Raben und Menschen. Auch die Anpassungsfähigkeit ist ein Aspekt. Ich habe gesagt, Wölfe hätten ehemals die weiteste Verbreitung gehabt aller Landsäugetiere. Heute ist es der Mensch. Und auch der Kolkrabe ist sehr weit verbreitet. Und dann zwischen Wölfen und Raben eine Gemeinsamkeit, oftmals der schlechte Ruf, den sie immer noch haben, leider.
Das heißt, Sie sagen wirklich, dass die Gemeinsamkeit zwischen Wölfen und Raben und Menschen sind die kognitiven Leistungen, ja? Also das ist im Prinzip das, was uns eint.
Das ist so, wobei man kann eine Reihenfolge festlegen, also in Sachen geistiger Fähigkeiten. Erster Rang der Mensch, zweiter Rang der Kohlkrabbe, dritter Rang der Wolf.
Der Wolf kommt erst als drittes.
Ja.
Also die Raben sind noch ein Ticken schlauer und noch ein Ticken, ja, pfiffiger vielleicht.
Exakt.
Und woran messen Sie das?
Ich messe es nicht, aber es gibt verschiedene Forschungsstellen, zum Beispiel an der Universität Wien von Professor Bunyar, die solche Untersuchungen machen. Das sind dann oftmals Arbeiten auch an gefangenschaftsgehaltenen Vögeln, wo mit ausgeklügelten Experimenten dann solche geistige Fähigkeiten getestet und bewertet werden.
Das letzte Bild im Buch zeigt einen Wolf im Ofenpassgebiet auf der Grenze zum Schweizerischen Nationalpark. Sie haben jetzt im Text angedeutet, was passieren könnte, wenn die Wölfe diese Grenze überschreiten. Und dann hat sie die Realität nach Redaktionsschluss tatsächlich eingeholt. Wenn Sie jetzt die letzten Seiten noch einmal neu schreiben könnten, was würden Sie jetzt hinzufügen?
Ja, ich würde schildern, was geschehen ist, dass nämlich 15 Wölfe in der Umgebung des Schweizerischen Nationalparks abgeschossen worden sind. Und das ist natürlich ein bedauerlicher, ja, unverhältnismäßiger Eingriff. Ja, es war zu befürchten, weil es sind zwei Rinderartige sind gerissen worden und wir haben die leidigen gesetzlichen Bestimmungen, dass bereits bei einer Tötung eines Pferdes oder eines Rindes oder auch nur eine Verletzung dann solche Maßnahmen in die Wege geleitet werden. Mhm. Also ich möchte jetzt den Wildhütern, die das gemacht haben, keinen Vorwurf machen. Die haben einen Auftrag erfüllt. Ja. Das Problem liegt eben bei der Führung und letztlich bei den gesetzlichen Bestimmungen, die immer lockerer geworden sind, was den Schutz des Wolfes anbelangt. Das ist sehr bedauerlich, gerade im Umfeld des Schweizerischen Nationalparks. Und wird auch von vielen Leuten nicht verstanden, dass man ausgerechnet hier diese ja zwar legitime Möglichkeit so radikal umgesetzt hat, diese Wölfe zu eliminieren.
Haben Sie die Jagdsaison, die gerade im Januar, Ende Januar abgelaufen ist, aktiv verfolgt? Und was hat das mit Ihnen gemacht?
Das war eben diese Regulierungsperiode. Das
oder
muss
so.
Man schon unterscheiden.
Okay.
Also die Jäger sind eigentlich nur zu einem kleinen Teil an diesen Abschüssen beteiligt. Das ist dann eben der Auftrag für die Wildhüter, das dann zu tun. Ja, ich habe das natürlich mit Sorge, aber auch nicht mit Illusionen habe ich das begleitet, weil heute haben wir technische Möglichkeiten, um wirklich Wölfe effizient zu bejagen. Das mag ja vielleicht jetzt ein Widerspruch sein zur Schwierigkeit, Wölfe zu fotografieren. Mhm. Aber ich habe das tagsüber gemacht, ohne Kunstlicht. Und wenn man den Wölfen auf den Leib rücken will, dann muss man auf Wildkameras setzen, die überall im Gelände verteilt sind, wo man dann mittlerweile auch weiß, welches die bevorzugten Routen sind, welche die Wölfe nehmen. Und wenn man dann natürlich mit Direktübertragung dann erfährt, ja, da oben im Wald läuft jetzt gerade einer in dieser Richtung, ja, da kann man ja dann am richtigen Ort warten, bis er da kommt, selbstverständlich mitten in der Nacht. Mhm. Aber mit diesen Wärmebildgeräten, aufgeschraubt auf die Gewehre, ja, da ist natürlich so ein Wolf natürlich chancenlos.
Werden Sie emotional, wenn Sie sowas hören?
Ja, im Innern aber doch sehr kontrolliert, weil das ist wichtig noch anzumerken für dieses Buch. Ich habe mich wirklich bemüht, einen sehr sachlichen Ton an den Tag zu legen. Natürlich pulsiert mein Herz für den Wolf als Wildbiologe. Ich sehe aber auch das Konfliktpotenzial. Und ich will nicht in irgendeine Seite gedrängt werden, sondern ich will ja quasi die Hand reichen. Ich will vermitteln, einen Beitrag leisten für eine sachliche Diskussion im Zusammenhang mit dem Wolf. Und von daher, ja, ist vielleicht auch meine Art zu ticken als Mensch. Ich bin da kontrolliert.
Sie lassen Fakten.
Aber das Bedauern ist natürlich sehr groß, ja, selbstverständlich. Und da scheue ich mich nicht, auch Klartext zu reden.
Sie lassen Fakten sprechen, auch in Ihrem Buch. Das ist ja mitunter viel wirksamer, als wenn man emotional wird. Wissen Sie, welche Wölfe übrig geblieben sind und ob es überhaupt noch Wölfe im Nationalpark Rudel gibt?
Also nochmals, Nationalpark Rudel, das ist ein dehnbarer Begriff. Wenn Wölfe innerhalb des Nationalparks sind, sind sie gleichzeitig auch außerhalb. Das Rudel ist weitgehend eliminiert worden. Es kann sein oder es gibt Anzeichen, dass einige wenige oder ein Tier überlebt hat. Es wird auch so sein, dass dieser hervorragende Lebensraum eben im und um den Schweizerischen Nationalpark, der ist ja nicht per Zufall da im mittleren Engadin, dieses Gelände wird von Wölfen rasch wieder besiedelt werden. Da bin ich überzeugt und es gibt auch jetzt im weiteren Umfeld dieses ehemaligen Rudels gibt es nach wie vor regelmäßig Wolfsnachweise. Das trägt natürlich auch zur sachlichen Betrachtung der ganzen Situation bei. Was mich am meisten stört, das ist die innere Grundhaltung, die hinter solchen radikalen Abschüssen steht und das Ignorieren der faktischen Grundlagen, eben dass Herdenschutz eigentlich wirksamer wäre.
Haller, Sie haben ja einen besonderen Blick auf die Natur, die Sie umgibt. Sie sind da sehr aufmerksam. Aber Sie gucken auch auf die Natur als Ganzes, auch jetzt im Fokus des größten Artensterbens seit Ende der Dinosaurier. Auf was gucken Sie mit besonderer Sorge in die Zukunft? Wo liegen für Sie die größten Herausforderungen, vielleicht nicht nur für das Schweizer, für den alpinen Raum, sondern hier überhaupt in Mitteleuropa? Wir sehen ja, wie sich die Landschaften verändern, wie Schutzgebiete eigentlich keine Schutzgebiete mehr sind, ihren Namen gar nicht mehr verdienen, weil der Nutzungsdruck so groß ist und jeden Tag sterben Arten weg und andere sind bedroht. Was wäre Ihr Wunsch zur Beziehung zwischen Mensch und Natur, zur Beziehung zwischen Mensch und Wolf? Wo sollte die Reise hingehen?
Also ich sehe das Ganze sehr grundsätzlich. Und ich habe allergrößte Sorge. Und dabei geht es nicht einzig um die Umwelt. Also vor allem auch der Zerfall demokratischer Werte wirft uns in Europa in eine Krise wie seit den 1940er Jahren nicht mehr. Und diese Situation wirkt sich eben auch auf Natur und Umwelt aus. Sehr negativ. Und es wäre wichtig, dass man nicht immer den Menschen derart ins Zentrum rücken würde. Wir haben ja nicht mehr dieses frühere geozentrische Weltbild, sondern wir sind ja eigentlich relativ unbedeutend in diesem Universum. Und das vermisse ich, dass man diese Position des Menschen nicht etwas bescheidener, das heißt richtiger, anschaut. Und letztendlich sehe ich einen Zusammenhang zwischen dem Wiederauftreten des Wolfs und der ökologischen Wende, die so nötig ist. Und ich bin nicht der Einzige, der das so formuliert. Das haben andere vor mir schon gesagt, zum Beispiel Kurt Kotterschall von Wien. Und wir müssen zu einem nachhaltigen Leben finden und eben nicht immer nur den Menschen ins Zentrum rücken. Und auf dieser Basis würden dann alle diese anderen Lebewesen, die ja nicht immer nur beliebt sind, auch besser akzeptiert werden. Also von daher, ja, ich bin ein politischer Mensch und es ist mir wichtig, am Beispiel Wolf, obwohl ich da dieses Verhältnis nicht überspannen möchte, aber doch, es gibt Hinweise darauf, dass wir grundsätzlich unser Leben ändern müssen, um zu einem erfüllteren, auch glücklicheren Leben zu finden, ohne immer diesen Bezug Mensch und Materie.
Wir weiten ja unsere Komfortzone immer mehr aus. Denken Sie an die Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Das sind ja alles Punkte. Der Mensch plündert Ressourcen wie noch nie zuvor. Wie erreichen wir die Menschen wieder, Herr Haller? Wie dringen wir in ihr Bewusstsein ein? Wie können wir ein Verantwortungsgefühl wieder entfachen für die Welt, die wir hinterlassen für die Kinder und Enkel? Wie kann das gelingen? Kann das gelingen mit solchen Büchern, wie Sie sie schreiben oder mit viel mehr Öffentlichkeitsveranstaltungen, dass das wieder Einzug in die Medien nimmt, dieser Zukunftsgedanke, wie sieht die Welt aus für unsere Kinder, Enkel und Enkel? Kann das eine Möglichkeit sein aus Ihrer Sicht?
Ja, wenn auch im bescheidenen Rahmen, wobei Sie mit Ihrem Podcast leisten da sicherlich einen besonders wichtigen Beitrag. Ich versuche das mit diesem Buch auch, aber ich mache mir natürlich keine Illusionen. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und trotzdem können einige Tropfen, gerade wenn sie mehrere sind, können den Stein etwas zum Abkühlen bringen. Es ist unbestritten, dass wir uns gegenwärtig, ich habe es vorhin angedeutet, in einer extrem schwierigen Zeit befinden. Und da wirken solche Aufrufe also fast chancenlos. Und trotzdem dürfen wir einfach die Hoffnung nicht verlieren. Und es gibt immerhin noch einen Lichtblick. Also Wölfe und Menschen sind resilient. Und manche von uns lassen sich nicht so leicht unterkriegen.
Herr Haller, kommen wir doch zu unserer Verlosung Ihres Buches. Wir wollen ja ein Exemplar von Der Wolf, einen Grenzgänger zwischen Natur und Kultur, verlosen unter unseren Hörerinnen und Hörern. Erschienen ist Ihr Buch im Hauptverlag. Und hier ist unsere Frage für euch, mit der ihr dieses Buch gewinnen könnt. Und zwar lautet die Frage: Wölfe, Raben und Menschen haben eine große Gemeinsamkeit. Welche ist das? Wenn ihr dieser Folge gut gelauscht habt, dann kennt ihr die Antwort schon und schickt sie bitte an info@derwolfspodcast.de. Am 11.04. werden wir unter den richtigen Antworten eine Gewinnerin oder einen Gewinner auslosen. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und ihr kriegt dann das Buch zugeschickt, direkt vom Hauptverlag.
Ja, ganz lieben Dank, Herr Haller, dass Sie heute da waren. Ganz herzlichen Dank eigentlich auch. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber für Ihr Lebenswerk. Ich habe immer mit ganz viel Imbrunst, mit ganz viel Liebe auf diesen Schweizerischen Nationalpark geguckt. Ich wünschte mir, sowas gäbe es auch in Deutschland. Das, was Sie da geleistet haben, ist wirklich in Worten nicht zu bemessen. Und ich freue mich, dass es Sie gibt, Herr Haller. Sie sind der Lichtblick. Sie sind wirklich einer der vielen Lichtblicke, die wir auch brauchen. Einer der Vorbilder, die in ihrem Leben etwas bewegt haben, die etwas geschaffen haben oder mitgeschaffen haben, mitgelenkt haben, mitgeleitet haben und die gezeigt haben, so kann es gehen. Und dafür heute von mir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Ja, da werde ich gleich etwas rot im Gesicht, wenn Sie das so ausdrücken. Es freut mich natürlich, dass Sie das so sehen. Ich möchte da meine Person weniger in den Vordergrund rücken als das Kollektiv, das ja immer wichtig ist, das dahinter stehen muss, also sei es im Beruf oder auch in der Familie, das ist ganz wichtig. Aber unter dieser Voraussetzung nehme ich dieses Lob natürlich gerne entgegen. Herzlichen Dank.
Es war uns eine Ehre, Sie als Gast zu haben und Respekt vor Ihrem Lebenswerk, Herr Haller. Vielen Dank auch von mir und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles, alles Gute, viel Erfolg und ich hoffe, wir hören wieder voneinander, vielleicht beim nächsten Buch.
Ja, wer weiß, aber das wird dann kaum mehr über Wölfe sein, weil ich werde jetzt das Thema wechseln und was ich noch mache, das ist noch unbestimmt. Ob überhaupt und was, das werden wir noch sehen.
Wir nehmen Sie mit jedem Thema, Herr Haller. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ja, von mir noch der Tipp, Herr Haller, konzentrieren Sie sich mal auf Füchse. Das könnte auch ein tolles Buch werden.
Oder so.
Und von mir alles Liebe, alles Gute, bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen noch ganz viel Schaffenskraft.
Ich danke Ihnen herzlich für dieses Interview. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen und wünsche Ihnen ebenfalls viel Erfolg, alles Gute. Frauen, gute Gesundheit. Auf Wiedersehen.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.